mich in den letzten Monaten oder Wochen nicht gerade intensiv mit Kirchengeschichte beschäftigt hast, dann sagt dir der Brief an Diognet vermutlich gar nichts. Der Brief an Diognet, der wurde etwa 120 nach Christus geschrieben, vielleicht auch ein bisschen später, wir wissen das nicht so genau. Wir wissen vor allem auch nicht, wer diesen Brief geschrieben hat. Und wir wissen auch nicht, an wen dieser Brief gerichtet ist, wer dieser Diognet eigentlich ist. Einige vermuten, es war der Kaiser, wir wissen es einfach nicht. Sicher ist, jemand beschreibt die Christen, was die Außenwahrnehmung der Christen ist oder wie man sie erlebt oder was ihnen wichtig ist. Und währenddem wir vieles über diesen Brief nicht wissen, ist der Text dieses Briefes trotzdem erhalten geblieben. Und ich lese jetzt auszugsweise aus diesem 1900 Jahre alten Brief vor. Da steht über die Christen, sie wohnen in ihrer jeweiligen Heimat, aber wie Ausländer. Sie nehmen an allem teil, wie Bürger ihrer Stadt und bleiben doch Fremde. Jedes fremde Land ist ihnen Heimat. Und jede Heimat ist ihnen fremd. Sie heiraten wie alle anderen, sie zeugen und gebären Kinder, aber nehmen ihre Verantwortung für sie auch wahr. Sie teilen alle Dinge des täglichen Lebens, aber nicht das Bett, außer mit ihren Ehepartnern. Sie leben in der Welt, passen sich aber der Welt nicht an. Sie leben auf der Erde, sind aber Bürger des Himmels. Sie gehorchen den geltenden Gesetzen und tun oft sogar mehr, als von ihnen verlangt ist. Sie tun alles, allen Gutes und werden trotzdem verfolgt. Sie sind arm und machen viele reich. Soweit ein Auszug aus diesem Brief an Diognet. Das sind beeindruckende Worte. Und wer sich fragt, wo in der Bibel ein Text ist, der ungefähr in die gleiche Richtung weist wie dieser Brief an Diognet, der wird bald fündig. Und vielleicht hat es bei dir auch schon so Klick gemacht und hast gedacht, Apostelgeschichte 2, 37 folgende, das stößt doch in die gleiche Richtung. Dieser Text dort in der Apostelgeschichte ist ein Text von Lukas dem Arzt. Er wurde ungefähr 80 oder 100 Jahre vor diesem Brief an Diognet geschrieben. Lukas hat schon das Lukas-Evangelium geschrieben, aber anders als Matthäus oder Markus oder auch Johannes, hat er nachher noch einen zweiten Band herausgegeben. Und das ist eben die Apostelgeschichte. Er schreibt, wie die göttliche Mission von Jesus weitergeht, nämlich mit dem Entstehen von immer neuen Gemeinden. Und von diesen Gemeinden geht eine Faszination aus, geht eine Anziehungskraft aus. Menschen fühlen sich regelrecht magisch zu diesen Gemeinden hingezogen und sie finden nicht nur zu einer Gemeinde, sondern sie finden auch zu diesem Glauben an Jesus. Die Gemeinden treffen einen Nerv. Und das macht etwas mit der Gesellschaft um sie herum. Es geht zuerst langsam. Am Ende des ersten Jahrhunderts, schätzt man, waren etwa 10.000 Menschen Christen in diesem riesigen römischen Reich. Aber dann ist es immer schneller und schneller und schneller gegangen. Und der sogenannte Brief an Diognet spricht über mögliche Gründe für diese Faszination. Und es wird deutlich aus diesem Brief an Diognet, dass diese Sache, die Lukas in Apostelgeschichte 2 aufgeschrieben hat, nicht nur so eine Anfangseuphorie war, die ein paar Wochen oder Monate oder im besten Fall ein paar wenige Jahre hingehalten hat, sondern dass das auch ein 100 Jahre später noch ganz da war. Und was bei diesen Gemeinden so stark ins Auge gestochen hat, war ihre Solidarität, ihre Ehrlichkeit, ihre Offenheit, die soziale Wärme, die Gastfreundschaft, der freundliche Umgang miteinander, die Bereitschaft, sich finanziell und auch materiell zu engagieren. Da sprudelt echtes Leben. Und wie gesagt, nicht nur am Anfang, sondern auch 100 Jahre später. Ich glaube, es lohnt sich, diesen Text aus Apostelgeschichte 2, den du möglicherweise schon mehrmals gelesen hast, nochmals miteinander anzuschauen, in die Tiefe zu graben und zu schauen, was will uns Gott heute, hier, jetzt sagen. Wenn wir da mit hineinschauen, dann merken wir, dass zu der Gemeindekultur der frühen Gemeinde vor allem diese Fürsorge und eine unheimliche große Großzügigkeit gehörte. Fürsorge und Großzügigkeit. Das steht in Apostelgeschichte 2, 44 bis 45 folgendes. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Was hier steht, lässt sich mit dem einfachen Satz zusammenfassen: Männer und Frauen klebten nicht an ihrem Besitz. Und was sie da gelebt haben und was sie da erfahren haben, das ist das, was erst viele hundert Jahre später Soziologen und Psychologen als das sogenannte Großzügigkeitsparadox bezeichnet haben. Das ist ein Begriff, den du mitnehmen kannst von heute Morgen. Ne? Großzügigkeitsparadox. Will heißen, es geht nicht einfach darum, oder dass Geben seliger ist als Nehmen, sondern es greift viel, viel tiefer. Wer großzügig ist, der ist ein Mensch, der sich glücklicher fühlt, obwohl er nachher weniger hat. Großzügige Menschen haben mehr Freude und großzügige Menschen haben mehr Freunde. Und oftmals auch mehr Erfolg. All dies gehört zu diesem Großzügigkeitsparadox. Und die frühen Gemeinden haben das gelebt. Und deshalb hatte keiner Hunger mehr. Deshalb konnte den drängendsten Nöten begegnet werden. Und ja, das alles hat sich nicht einfach mit einem Trinkgeld machen lassen, sondern da wurden Grundstücke verkauft. Da hat man Dinge, die einem lieb waren, einfach auf Ricardo gestellt. Und weg war's. So hat man das gemacht in den frühen Gemeinden. In einer lebendigen Gemeinde bekehrt sich auch das Portemonnaie. Darf ich das nochmal sagen? In einer lebendigen Gemeinde bekehrt sich auch das Portemonnaie und das Verständnis zum Besitz. Natürlich ist Geld nicht alles. Aber mit Geld können viele Dinge tatsächlich verändert werden. Und noch etwas viel Wichtigeres. Wo Gemeinden großzügig sind, da spiegeln sie etwas wider von der Großzügigkeit von Gott. Niemand möchte einen Gott, der wie ein Buchhalter mit einem abrechnet. Menschen suchen nach einem Ort, wo sie einfach dazugehören können. Die ersten Gemeinden haben um dieses Geheimnis von Fürsorge und Großzügigkeit, ich behaupte sogar von diesem Großzügigkeitsparadox gewusst und haben es gelebt. Aber das war noch nicht der tiefste und erste Grund für ihre Lebendigkeit. Wenn wir weiterschauen im Text, dann sehen wir, dass zur Gemeindekultur der ersten Gemeinde eine intensive Gemeinschaft gehörte. Ich Eine intensive Gemeinschaft. Wir lesen wieder in Apostelgeschichte. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Vers 46. Etwas, was mich damals als Bub am meisten genervt hat, besonders bei Familienzusammenkünften beispielsweise, ich sehe, wenn die Leute zu mir gesagt haben, oh, bist du aber gewachsen. Ich weiß gar nicht, warum mich das so genervt hat, aber das hat mich gewaltig genervt. Oh, bist du gewachsen. Und irgendwie mütterlicherseits habe ich irgendwie, glaube 17 oder 18 Tanten und Onkels, und wenn jeder sagt, oh, bist du aber gewachsen. Oh. Wenn ich heute darüber nachdenke, fällt mir Folgendes auf. So ein Satz sagt nur jemand, der dich selten sieht. In den frühen Gemeinden hat man den Satz, oh, bist du aber gewachsen, gar nicht gekannt. Warum? Weil man sich dauernd gesehen hat. Und wer sich dauernd sieht, dem fällt irgendwie gar nicht auf, dass Menschen wachsen. Aber etwas anderes fällt auf. Wenn es Menschen nicht gut geht, wenn sie bedrückt sind, wenn jemand krank aussieht, das fällt auf. Und wenn man sich darüber hinaus in die Häuser einlädt, wenn man miteinander isst, dann lernt man sich noch viel, viel besser kennen. Ich glaube, dass sich Menschen nach so einer tiefen Gemeinschaft, nach einer authentischen Gemeinschaft sehnen. Und wahrscheinlich wünschen wir uns alle einen Ort, an dem man uns das Herz öffnet. Und ein Ort, wo man einem möglicherweise auch den Kühlschrank öffnet. Die frühen Gemeinden haben diese Kultur gelebt. Und das hat nicht nur denen gut getan, die schon zur Gemeinde gehört haben, sondern es hat vor allem auch die in Staunen versetzt, die erst dazugekommen sind. Und ja, natürlich ist das Bedürfnis nach Gemeinschaft bei den unterschiedlichsten Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Aber ja, auch ja, einer lebendigen Gemeinde, so wie Jesus sich das vorgestellt hat, da ist man einfach gern zusammen. Ein wichtiger Faktor, aber noch nicht der tiefste Grund für die Lebendigkeit der ersten Gemeinde. Wenn wir weiterlesen im Text, dann sehen wir, dass zur Kultur der ersten Gemeinde eine Atmosphäre gehört, in der man in Ruhe weitreichende Entscheide fällen kann. In Ruhe weitreichende Entscheidungen fällen. Da steht in Apostelgeschichte 2, diesmal Vers 37 und 38, als die Leute das hörten, also was Petrus vorher an diesem Pfingsttag Gott gepredigt hat, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Und dann sagen sie, kehrt um zu Gott, lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus. Kehrt um. Das ist im griechischen Grundtext hier genau dasselbe Wort, Metanoia, von dem Johann vor einem Monat, über das Johann vor einem Monat gepredigt hat. Der Glaube verändert das Denken. Und wenn das Denken sich verändert, dann verändert sich mein ganzes Leben von Grund auf. Beim Sprung in den Glauben, so hat der dänische Philosoph Søren Kierkegaard die Bekehrung genannt. Beim Sprung in den Glauben geht es nicht einfach darum, dass ich ein paar christliche Inhalte in mein Denken integriere. Es geht nicht darum, dass ich ein paar fromme Worte wirklich gut drauf habe. Gnade, Barmherzigkeit, Heiligung, Salbung. Nein. Es geht darum, dass ich eine komplett neue Denkrichtung einschlage, dass ich wende, so wie jemand seinen Wagen wendet, wenn er merkt, ich bin in die falsche Straße eingebogen. Darum geht es. Und so eine Entscheidung, die lässt sich nicht einfach machen. Es braucht zuerst diese tiefe Betroffenheit. Es braucht dieses tiefe Berührtsein, in dem dieser Text spricht. Menschen brauchen Zeit. Aber wo Menschen große persönliche Entscheidungen in Ruhe fällen können, da finden sich immer und immer wieder Menschen, die zu dieser persönlichen Metanoia, zu diesem Sprung in den Glauben, zu dieser Bekehrung kommen. Und dadurch wächst die Gemeinde. Und das begeistert. Aber auch das ist noch nicht der tiefste Grund für die Lebendigkeit der Gemeinden. In einer Kirche, in einer lebendigen Kirche, lesen wir weiter, herrscht eine Kultur, wo leidenschaftlich gepredigt wird. Und in einer solchen Gemeinde herrscht eine Kultur, in der engagiert zugehört wird. Vor kurzem hat mich jemand gefragt, wie lang denn so eine Predigtvorbereitung geht. Und ich habe in Anlehnung an Watchman Nee, diesen Glaubensmann, geantwortet, etwa 5 Jahre. Besser 10 oder 15 Jahre. Will heißen, so etwas wächst heran. Und die Predigt, die Petrus damals an diesem Pfingstfest gehalten hat, die ist nicht einfach so spontan entstanden, wie es scheint. Jesus ist mit seinen Jüngern 3 Jahre unterwegs gewesen. Er hat ihnen die geistlichen Zusammenhänge erklärt. Er hat ihnen vorgelebt, wie man betet. Er hat ihnen die Prinzipien des Reiches Gottes erklärt. Und was war mit den Jüngern? Die haben es irgendwie nicht wirklich kapiert, oder? Du musst mal die Evangelien durchlesen, du merkst, aber die haben es einfach irgendwie nicht kapiert. Also Jesus hat schon mal gesagt, oh, ihr Kleingläubigen, oh boah. Und beim Beten nicht anders, gell? Als Beten dann wirklich einmal angesagt war am Schluss der Ausbildung, dort im Garten Gethsemane, dort haben sie so gut und tief geschlafen wie noch nie im Leben. Und dann kam Karfreitag. Kam die Auferstehung. Kam Pfingsten. Und plötzlich haben sie dieses Puzzle zusammengekriegt. In kürzester Zeit sind die Teile zueinander gekommen und haben ineinander gegriffen. Und dann hält Petrus diese Predigt. Und die Leute hören zu und die checken, das geht mich etwas an. Jetzt bin ich gefragt, Jesus ist der Herr. Und ja, als Zuhörer bin ich nicht einfach Zuhörer. Als Zuhörer kann ich viel dazu beitragen, ob mich etwas erreicht. Du kannst dich schon im Vorhinein entscheiden, vor einer Predigt, vor einem Vortrag, vor dem Lesen eines Buches, vor dem Sehen eines Videos. Du kannst dich entscheiden und sagen, ich möchte mich von Gott ansprechen lassen. Und weißt du, was du erfahren wirst, wenn du das tust? Du wirst immer wieder von Gott angesprochen werden. ob du von irgendetwas, etwas profitierst, hat ganz, ganz viel mit dieser deiner höchstpersönlichen Vorentscheidung zu tun. Und noch etwas. Gilt die Zuhörer, die engagierten Zuhörer der frühen Gemeinden, die haben ihre Pastoren gekannt. Die haben die Leute gekannt, die gepredigt haben, die gelehrt haben, die unterrichtet haben. Die haben nicht nur mit ihren Worten gepredigt, diese Leute, sondern die haben vor allem mit ihrem Leben gepredigt. Das war das Entscheidende, der Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen. Und ich glaube, dass wir heute wie nie eine Generation vor uns an dieser Stelle unheimlich herausgefordert sind. Von wem lasse ich mich überhaupt anpredigen? Und ich glaube, es gibt eine gute Faustregel dazu. Lass dich nicht zu sehr und zu oft von Männern und Frauen anpredigen, von deren Leben du nichts oder kaum etwas weißt. Eine gute Faustregel. Sicher ist, wenn Menschen wirklich verstehen, was sie glauben, dann kommt eine Kraft in ihr Leben hinein. Diese Kraft hat eine starke Innenwirkung und diese Kraft hat eine starke Außenwirkung, weil das Wort Gottes lebendig und kräftig und scharf ist. Deshalb. Aber auch das ist noch nicht der tiefste Grund für die Lebendigkeit von lebendigen Gemeinden. Das eigentliche Geheimnis der Lebendigkeit ist Gott selber. Oder hier in diesem Zusammenhang ganz konkret, der Heilige Geist. Petrus hält seine Predigt am Pfingsten direkt nachdem der Heilige Geist von seinem Leben Besitz ergriffen hat. Der Heilige Geist inspiriert zu predigten. Und der Heilige Geist hilft Menschen zu verstehen, was das für sie persönlich jetzt genau heißt. Ganz konkret. Und jedes Mal, wenn das geschieht, dann wirst du erleben, wie du hellwach wirst, wie ein Adrenalinschub durch deinen Körper geht. Dass ich meiner jetzigen Frau einen Heiratsantrag machen kann und machen soll, das wurde mir beim Zuhören in einer Predigt bewusst. War ich gerade mal 17 Jahre alt. Dass ich ein theologisches Studium beginnen soll, das ist mir in einer Bibelstunde klar geworden. Und beides Mal war mir das so klar, dass ich nach Hause gegangen bin, habe meine Eltern, die in einem Fall schon geschlafen haben und im anderen Fall schon im Bett lagen, gesagt, ich weiß jetzt, ich frage sie, ich melde mich jetzt an. Das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist schafft eine Atmosphäre, in der Menschen plötzlich bereit werden, weitreichende Entscheidungen zu fällen. Der Heilige Geist überführt Menschen von ihrer Sünde. Der Heilige Geist macht Menschen bewusst, dass eine riesige Distanz zwischen ihnen und Gott klafft. Dass jedes Mal, wenn Menschen das realisieren, wenn sie zu ihrem Sprung in den Glauben kommen, zu ihrer persönlichen Metanoia, dann ist das etwas unheimlich Faszinierendes und ich bin jedes Mal tief berührt, wenn so etwas geschieht. Und das tut der Heilige Geist. Der Heilige Geist sorgt im Weiteren dafür, dass mir beim Lesen der Bibel der Atem Gottes, der frische Atem Gottes entgegenschlägt. Und nebenbei gesagt, in den frühen Gemeinden, da hat es das nicht gegeben, so das Prinzip stille Zeit, wo ich für mich alleine die Bibel lese und dann frage, was mir das jetzt genau bedeuten soll. Das hat es kaum gegeben. Man hatte schon die Bibeln gar nicht dazu. Nein, man ist zusammengekommen. Jemand hat vorgelesen, die anderen haben zugehört. Und dann hat man miteinander darüber gesprochen, was das jetzt ganz konkret heißt. Und haben gemeinsam verstanden, was das bedeutet. Und das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist sorgt viertens dafür, dass in einer Gemeinde eine Kultur der intensiven Gemeinschaft entsteht. Dass da offene Herzen und offene Wohnungen da sind. Und es tut so unendlich gut, wenn da in einer Gemeinde die Kultur ist. Die Kultur der offenen Herzen und die Kultur der offenen Wohnungen. Und das alles wirkt der Heilige Geist. Und fünftens, der Heilige Geist bewirkt, dass in mir und in dir ein fürsorgliches und großzügiges Herz entsteht. Das tut der Heilige Geist. Und nebenbei gesagt, es ist die Großzügigkeit und Güte Gottes. Und manchmal auch die Großzügigkeit und die Güte von Menschen, die Menschen zur Umkehr, zum Sprung in den Glauben, zur persönlichen Metanoia führt. Ja, das eigentliche Geheimnis einer lebendigen Gemeinde ist Gott selber. Gott wohnt durch den Heiligen Geist nicht nur in deinem ganz persönlichen Herz, sondern er wohnt in Gemeinden, in ganz konkreten christlichen Gemeinden. Die Geschichte von Jesus geht weiter. Matthäus und Markus und Johannes haben darum gewusst und sie haben das auch erlebt. Aber nur Lukas hat eben auch diesen zweiten Band herausgegeben, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Und ich glaube, Lukas würde die Geschichte so zusammenfassen. Die Geschichte von Jesus geht weiter in der Geschichte der Gemeinde. Und der deutsche Theologe da aus Greifswald, Michael Herbst, schreibt dazu, fragt man ihn, also würde man Lukas fragen, wo finde ich denn heute Jesus? Würde er sagen, in der Gemeinde. Fragt man ihn, wie wir ein erfülltes, fruchtbares, sinnvolles Leben führen können, dann fällt Lukas ein, in der Gemeinde. Fragt man ihn, also Lukas, ob ein Leben ohne Gemeinde möglich und sinnvoll ist, sagt er, bist du noch bei Trost? Bist du noch bei Trost? Die Gemeinde ist eine ganz reale, eine höchst geerdete und durch von Menschen durchwobene Sache. Die Geschichte von Jesus, die geht nicht weiter in einer Art Utopie, sondern in ganz realen Gemeinden, wie zum Beispiel der Krishona Romanshorn. Und die Geschichte von Jesus geht weiter in ganz realen Menschen, in dir und in mir, bei Dominik und bei mir, oder bei Miriam und bei mir. Da geht die Geschichte weiter. Und vielleicht fragst du dich, ob dann die Gemeinde schlussendlich nicht doch bloß eine rein menschliche Sache ist. Und darauf kann ich eigentlich nur sagen, ja und nein. Ja, die Gemeinde ist durch und durch menschlich. Und wo Menschen miteinander unterwegs sind, da menschelt es. Und da menschelt es manchmal tierisch. Ja, so ist es. Schau dir nachher beim Abendmahl, was wir miteinander feiern, schau dir nachher beim Abendmahl einmal die Leute an, die da nach vorne kommen. Du wirst einige Leute darunter finden, die du vielleicht ein bisschen anstrengend findest. Du wirst Leute darunter finden, die hättest du dir niemals ausgesucht. Ja, die Gemeinde ist eine durch und durch menschliche Sache. Aber nein, die Gemeinde ist weit mehr als nur eine menschliche Sache, weil Gott drin steckt. Weil der Heilige Geist drin wirkt, wird Gemeinde eine übermenschliche Sache. Gerade im Anderen begegnen wir Jesus. Und das Abendmahl ist aus diesem Gesichtspunkt eine höchst kuriose, aber auch außerordentlich faszinierende Sache, ein wunderbarer Anschauungsunterricht. Das Abendmahl ist ein Miteinander der Mühsamen, der Schuldigen, der Unausgereiften, der Herausfordernden. Aber das Abendmahl ist auch das Miteinander der Berufenen, der Gesegneten, der Bevollmächtigten, der Freunde. Es ist diese heterogene Mischung, die Gemeinde ausmacht. Die Gemeinde, die Licht und Salz für die Welt ist. Die Gemeinde, mit der Gott sein Reich bauen will. Die Gemeinde, mit der Gott in einer chaotischen Welt Hoffnung und Liebe aufrichten will. Gott hat sich diese Gemeinde mit dir und mit mir vorgestellt. Und ja, es ist gut, dass der Martin Mag in dieser Gemeinde ist. Aber einer reicht dann auch. Und es ist gut, dass der Christoph in dieser Gemeinde ist. Aber es reicht einer. Es ist gut, dass die Rita und die Robin in der Gemeinde ist. Aber ja, einer reicht. So ist das mit der Gemeinde. Und manchmal gibt es diese Augenblicke. Da müssen wir uns ganz neu entscheiden. Neu entscheiden für den himmlischen Vater. Neu entscheiden für König Jesus. Neu entscheiden für den Heiligen Geist. Und auch neu entscheiden für die Gemeinde, in die uns Gott hineingestellt hat. Neu entscheiden für die Gemeinschaft, für das Miteinander, zu dem wir gehören. Ich lade dich ein, heute in diesen Minuten des Abendmahls, dich ganz neu dafür zu entscheiden, ja, ich gehöre zu dieser Gemeinde. Und du wirst merken, wenn dieses Ja in deinem Herzen gefallen ist, dann strömt eine Kraft und eine Freude in dein Herz. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wir beten miteinander. Du hast uns auf wunderbare Art und Weise beschenkt durch deine Gegenwart. Himmlischer Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du hast uns auf wunderbare Art und Weise beschenkt, miteinander, den Brüdern und Schwestern, mit den Menschen, die uns Herz und Haus geöffnet haben. Danke, dass wir zu dir gefunden haben. Danke, dass wir zu dir gehören. Danke, dass wir zueinander gehören. Heute Morgen sollst du ganz frisch und neu dieses Jahr haben. Dieses Jahr zu dir, himmlischer Vater. Dieses Jahr zu dir, Messias, Jesus. Dieses Jahr zu dir, Heiliger Geist. Und dieses Jahr zu der Gemeinde, zu der du uns dazugestellt hast. Lass Ströme des lebendigen Wassers durch uns fließen, damit dein Segen uns erfüllt und in die Welt hinausreicht. Amen.